Krimiduett, der Podcast für Spannungsliteratur.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Krimiduett. Ich begrüße euch ganz herzlich und natürlich begrüße ich ebenso herzlich meinen lieben Mitpodcaster Christian Koch.
Hallo Caroline, ich begrüße dich natürlich genauso wie alle uns zuhörenden Menschen.
Sehr schön. In Episode 21 sprechen wir über das Thema Self-Publishing, die Neuerscheinung im Monat März und in zwei Stimmen ein Buch reden wir über Goodnight, Pretty Girl. Aber vorher, lieber Christian, muss ich dich erstmal fragen, was bei dir aktuell so los ist, weil ich glaube, das ist so einiges und ich habe gehört, man darf dir auch gratulieren.
Ja, das stimmt, beziehungsweise mir und dem Hammett und meinem Team. Das Hammett ist ziemlich aktuell vor ein paar Wochen mit dem Deutschen Buchhandlungspreis für das Jahr 2025 ausgezeichnet worden. Und das ist eine wirklich große Freude. Das wiegt immer noch ein bisschen nach und ist immer noch in mir.
Kannst du vielleicht mal das so ein bisschen näher erläutern, weil ich bin ja nun gar nicht da drin im Thema und vielleicht einige unserer Hörerinnen und Hörer auch nicht. Wie funktioniert das überhaupt, also auch mit dieser Bewerbung? Vielleicht kannst du das mal so ein bisschen ausführen und was das überhaupt auch für eine Bedeutung hat, weil wie viele Buchhandlungen haben wir in Deutschland?
Ja, das versuche ich mal zusammenzufassen. Also ich glaube, diesen Deutschen Buchhandlungspreis gibt es seit 12 oder 13 Jahren, müsste ich nachgucken, aber eine der beiden Zahlen müsste stimmen. Der wird vergeben vom Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien. Prinzipiell kann sich jede Buchhandlung in Deutschland dafür und dabei bewerben. Es gibt aber ein paar Ausnahmen. Es gilt nicht für Buchhandlungen von Ketten. Also zum Beispiel Thalia, Hugendubel, früher die Meiersche, wirst du da nicht finden. Der Oberbegriff ist inhabergeführte Buchhandlung. Durchaus erlaubt ist, dass du zum Beispiel als Buchhändlerin 3 Filialen hast. Aber es ist ja ein Unterschied, ob du die führst oder ob das ein Konzern ist, hart gesagt. Ja, dann gibt es noch die Einschränkung, komme ich gleich zu, das hat mit dem Preisgeld zu tun. Bewerben tun sich ziemlich regelmäßig etwa 500 Buchhandlungen aus Deutschland. Es ist dieses Jahr noch ein bisschen höher gewesen als die vergangenen Jahre. Und ausgezeichnet in diesem Jahr wurden 105. Diese 105 bekommen auch ein Preisgeld und dann nochmal 10 Buchhandlungen ohne Preisgeld, sogenannt undotiert. Das liegt an der Größe und dem Jahresumsatz. Das hat damit zu tun. Die Grenze ist, glaube ich, dass deine Buchhandlung, da darf der Umsatz 1 Million Euro nicht überschreiten. Das Hammett ist deutlich drunter. Genau, dann bewirbst du dich. Das ist eigentlich immer im späten Frühjahr. So war es die letzten Jahre. Im vergangenen Jahr 2025 war die Bewerbung sehr spät, nämlich erst im Monat August. Dann hast du einen Monat Zeit, im Grunde all deine Daten hochzuladen. Das ist natürlich, wer bist du, was ist deine Buchhandlung, wie groß ist dein Team, was hast du für ein Sortiment, bist du spezialisiert. Was die Jury wissen will, ist, veranstaltest du Lesungen, förderst du das Lesen allgemein, hast du eine Webseite oder auch einen Podcast. Also Sachen spielen eine Rolle. Und diese Jury besteht aus 6 Menschen. Das sind Leute, die mit der Buchbranche zu tun haben. Das ist meist eine Verlegerin, meist noch ein Vertreter, eine Vertreterin eines Verlages. Wie genau die Juryarbeit aussieht, weiß ich ja nicht, ne, weil das ist schon auch Juryarbeit. Aber irgendwann steht es dann fest und dann werden, wie gesagt, in diesem Jahr 104 oder 105 sind es, benachrichtigt, dass sie den Deutschen Buchhandlungspreis gewonnen haben. Dieses Jahr kam die Benachrichtigung spät. Das war auch so angekündigt. Das ist erst im Beginn 2026 passiert. Kurze Zeit später wird dann das Datum der Preisverleihung bekannt gegeben. Das ist dieses Jahr am 19. März auf der Leipziger Buchmesse. Da wird es eine kleine Veranstaltung geben. Und die Besonderheit ist eben auch noch, dass du als, sage ich mal, eine der vielen Gewinnerbuchhandlungen da natürlich hinfahren kannst. Das tue ich auch. Das habe ich vor 2 Jahren auch schon mal für das Jahr 23 bin ich nach Stuttgart gefahren. Da war das Hammett schon mal ausgezeichnet. Das ist dann schon ein festlicher Rahmen. Sowas bin ich ja auch nicht jeden Tag gewöhnt. Und auf dieser Preisverleihung werden dann auch nochmal die Kategorien näher definiert. Weil bisher weißt du, dass du gewonnen hast, was ja schon mal ein Highlight ist. Und neben einer schmucken Urkunde, bin ich auch ganz ehrlich, kommt noch das schöne Preisgeld von 7.000 Euro dazu. Auf dieser Veranstaltung werden dann aber noch 5 besonders hervorragende Buchhandlungen extra prämiert. Die kriegen dann nochmal ein paar warme Worte und statt der 7.000 Euro 15.000 Euro. Und dann werden tatsächlich die 3 besten Buchhandlungen Deutschlands für dieses Jahr prämiert, aufgerufen und die kriegen dann ein Preisgeld von 25.000 Euro.
Oh, wow.
Ja, ist wirklich ein großes Wow, auch bei mir. Ne? Du kannst vereinfacht sagen, ich fand das toll in Stuttgart, da hat mir ein Jurymitglied gesagt, den ich einfach kenne, weil er Verlagsvertreter ist. Der meinte, Christian, wann sehen wir 100 Buchhandlungen mit strahlenden Gesichtern? Keiner jammert über schlechte Umsätze, über die mauen Monate Januar, Februar, sondern du siehst nur glückliche Gesichter, weil jeder, der da hinkommt, hat schon gewonnen. Und das finde ich ein präzises und sehr warmherziges Fazit.
Finde ich auch. Sehr, sehr schön. Also nochmal herzlichen Glückwunsch an das ganze Hemmet-Team. Ganz toll. Und ich drücke die Daumen für die Preisverleihung. Das wird bestimmt auch ein sehr schönes und besonderes Erlebnis.
Genau. Ich werde dann im nächsten Podcast, ist ja noch ein bisschen hin, werde ich dann kurz berichten. Aber ich glaube, ein bisschen was, das meine ich natürlich nicht wertend, das bei dir ja auch passiert. Oder es geht weiter.
Ja, das stimmt tatsächlich. Ich darf endlich verraten, wie mein Buch heißt, wann es erscheint und worum es geht und freue mich natürlich sehr, das auch hier mit euch zu machen. Also, das Krähenzimmer erscheint am 14. August bei Rowohlt Polaris. Es geht übergeordnet, kann man sagen, um die Frage, was geschieht, wenn der Ort, an dem du dich stets am sichersten fühltest, zur tödlichen Falle wird. Und ganz konkret geht's um Lotta, die ihre Zelte in der Großstadt abbricht und in einen kleinen Ort an der Küste reist. Sie kennt und liebt ihn tatsächlich aus den Urlaubstagen ihrer Kindheit. Doch das quirlige Feriendorf wirkt nun in der Nebensaison verlassen. Die Menschen sind auch ganz seltsam abweisend. Und als sich merkwürdige Vorkommnisse häufen, beginnt Lotta dann auch an ihrem Verstand zu zweifeln. Der einzige Lichtblick ist eine verschworene Freundesgruppe, kann man sagen, die sie dann in ihren Kreis aufnimmt. Als sie jedoch erfährt, was mit der Frau geschehen ist, die vor ihr das Ferienhaus gemietet hat, beginnt sie zu recherchieren und bald kann sie niemandem mehr trauen und fürchtet schließlich auch um ihr eigenes Leben. Ja, also das erstmal zum Plot. Ich hoffe, ihr seid genauso hyped wie ich. Ich freue mich sehr, sehr, sehr mit euch endlich darüber sprechen zu können, weil das ist ja wirklich auch, Christian, du weißt, das ist ein Projekt, was mich jetzt auch schon lange begleitet und dass ich so viel Zeit und Herzblut auch gesteckt habe. Und es dauert zwar noch ein halbes Jahr, bis ihr es lesen könnt, aber ich bin glücklich, dass ihr es nun vorbestellen könnt. Also überall, wo es Bücher gibt, könnt ihr es vorbestellen. Und ich freue mich wirklich wie Bolle über jede einzelne Vorbestellung. Und ja, ich nehme euch da auch gerne jetzt im Podcast ein bisschen mit, jetzt wo ich auch so offen drüber sprechen kann, auf den Weg zum fertigen Buch. Und wenn ihr Fragen habt, schreibt uns gern an hallo@krimi-duett.de. Natürlich auch zum Buchpreis oder weiteren Insider-News oder Insider-Wissen, die eben Christian als Buchhändler oder ich als Autorin auch haben.
Ja, ich finde das toll, dass du jetzt auch nicht nur immer von mein Buch erscheint im Herbst, sondern dass jetzt der Monat feststeht, dass der Titel feststeht, der Verlag, ne, Rowohlt Polaris hat tolle Autoren, Autoren im Programm, ist, glaube ich, nochmal so ein, kann man schon sagen, ein kleines Extra-Label bei Rowohlt, so sehe ich das. Eine schöne, feine Sache und noch nicht mal mehr es sind 5 Monate. Das geht ratzfatz um. Das ist cool. Freue ich mich auch. Und ich habe es ja schon gelesen, aber ich kann natürlich schweigen und verraten tue ich sowieso nichts.
Aber Christian, du kannst sagen, du hast es gelesen und es hat dir sehr gut gefallen. Das müssen wir auch sagen. Nicht, dass die Hörerschaft sagt, oh Gott, was sollen wir jetzt hier vorbestellen? Wir wissen ja gar nicht, wir kaufen die Katze im Sack. Aber vielleicht kannst du 1-2 Worte, ohne zu viel zu verraten oder zu spoilern, gern dazu sagen.
Es ist ja so, dass ich begonnen habe, quasi wie vermutlich auch dein Verlag, mit dem sogenannten Exposé, also einer kurzen Zusammenfassung, ungefähr knappe DIN A4-Seite, wenn ich mich richtig erinnere. Die fand ich interessant, dann waren ja die ersten Seiten dabei, das war damals noch eine bisschen andere Fassung und ich weiß es noch, ich habe es wirklich hier zu Hause gelesen in Ruhe und habe dich dann ja angeschrieben, bitte schick mir den Rest beziehungsweise was bereits fertig ist von dir geschrieben. Denn du warst ja damals noch im Schreiben. Ne? Ich glaube, du hattest so 180 Seiten da zu dem Zeitpunkt. Ja, und das kann ich wirklich unabhängig von unserem Podcast und unserem gemeinsamen Projekt hier sagen. Ich bin wirklich begeistert. Ne? Ich halte das für einen extrem guten Spannungsroman und der hat mir wirklich mehr als nur Freude beim Lesen bereitet. Und ich bin mir auch sehr sicher, dass er sehr, sehr vielen Menschen da draußen gefällt. Und es ist ein guter Verlag. Du wirst ein gutes Standing im Buchhandel haben. Der wird breit ausliegen. Es wird schon eine schöne, feine Sache. Ich bin mir da sehr sicher.
Dankeschön, Christian. Oh, das ist so schön, ne? Weil man als Autorin eben auch sehr viel im stillen Kämmerlein irgendwie in der Kemenate sitzt und vor sich hinschreibt und so in seiner eigenen Welt auch ist. Und dann macht es einfach so viel Spaß, dass so, ja, die Geschichte dann auch hinaus in die Welt zu lassen und dann auch das erste Feedback zu bekommen. Und ja, wenn das dann natürlich auch noch positiv ist, dann geht einem auch wirklich das Herz auf, muss ich ganz ehrlich sagen. So, aber ehe wir jetzt hier zu emotional werden, kommen wir jetzt wieder zu Mord und Totschlag. Nein, wir kommen jetzt erstmal zu unserem Schwerpunktthema und zwar Self-Publishing. Der Anteil der selbstpublizierten Bücher nahm in den letzten Jahren konstant zu und ist ja aus dem Buchmarkt, man kann es wirklich so sagen, nicht mehr wegzudenken. Und da haben wir gesagt, das ist so ein interessantes Thema, dem wollen wir uns auch mal hier im Podcast widmen. Christian, lass uns doch vielleicht erstmal den Begriff klären. Wie definierst du denn Self-Publisher?
Ja, relativ einfach und klar gesagt. Es ist ein schreibender Mensch, der nicht bei einem klassischen Verlag, egal ob groß oder klein, veröffentlicht, sondern auf einer der inzwischen diversen Plattformen. Der also einen Roman, ob nun unser Genre betreffend, Krimi, Thriller oder kann ein Liebesroman sein, kann ein Sachbuch sein, vollkommen egal, ein Kinderbuch, quasi wirklich mit Hilfe dieser Plattform selbst veröffentlicht. Egal, ob es digital ist, also E-Book oder Print, Papierbuch, so wie wir das im Buchhandel ja vorfinden. Ne, das ist so einfach meine Einführungsdefinition von Self-Publishing. Also quasi, du bist dein eigener Verleger, du machst das selber. Es gibt sicherlich viele Unterformen, da kommen wir auch noch zu. Ne? Machst du das Cover auch selber? Lektorat, Korrektorat sind wichtige Punkte, aber da kommen wir ja gleich noch zu.
Sehr, sehr wichtige Punkte, die du angesprochen hast, gehe ich auch bei der Definition total mit. Und wenn man sich jetzt auch mal anschaut, also wenn man das Self-Publishing mit der klassischen Verlagsveröffentlichung vergleicht, würde ich schon sagen, es gibt eben Vor- und Nachteile. Also ein Vorteil ist, du sagtest es gerade schon definitiv, dass du alles selbst in der Hand hast und auch alles allein entscheiden darfst. Veröffentlichst du beim Verlag, bist du, obwohl Urheberin des Textes und somit verantwortlich für den ja entscheidenden Teil eines Buches, kann man schon so sagen, nur ein Rädchen von vielen. Und je nachdem, wie wichtig du auch bist für den Verlag, ne, oder auch dein Buch für das jeweilige Programm, hast du mehr oder weniger Mitspracherecht beim Cover, beim Klappentext, beim Marketing, beim Erscheinungstermin. Und als Self-Publisherin bist du aber Autorin, Verlegerin, Marketingbeauftragte, auch Herstellungsmanagerin, ne? Darum muss man sich ja dann auch selbst kümmern. Und das alles in einer Person. Das ist auf jeden Fall toll, ne? Keine Frage. Aber es ist ja nicht nur ein hoher Zeit- und auch Projektmanagementaufwand, sondern auch eine Budgetfrage und auch eine Typsache, ne? Manche haben da einfach gar keine Lust drauf und bevorzugen deshalb das Verlagsmodell. Andere entscheiden sich gerade deswegen aktiv für Self-Publishing. Denen ist eben ihre Eigenständigkeit all das wert. Aber, und das gehört auch zur Wahrheit, vielen bleibt ja auch gar keine andere Wahl, ne? Also die bewerben sich mit verschiedenen Projekten mehrfach bei den Verlagen, kommen nicht unter, denn die Plätze sind ja gerade bei den großen Publikumsverlagen, aber eigentlich auch bei den kleineren Indie-Verlagen, also überall, wo du hinschaust in der Verlagswelt, sehr, sehr, sehr begrenzt. Und das ist in den letzten Jahren ja auch nochmal deutlich schwieriger geworden. Und wenn man dann erfolgreich ist im Selbstverlag, dann kann man teilweise, das müssen wir auch sagen, es gehört auch zur Wahrheit, mehr verdienen als ein Autor, der beispielsweise, ne, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, nur in der Mitliste eines Verlags veröffentlicht. Aber auch das wissen wir, längst nicht jeder Self-Publisher hat ja Erfolg. Wichtig ist dann natürlich irgendwie herauszustechen und da kommt es auf gutes Marketing, Networking, Social Media an. Also das ist alles gar nicht so einfach, ne, wenn man sich das mal so anguckt.
Ja, ich glaube, was du gerade auf den Punkt gebracht hast, ist, dass beide Modelle Vor- und Nachteile haben. Und jeder schreibende Mensch hat die Wahl, entweder durch Erfahrung oder durch Vorauswahl zu entscheiden, wofür entscheide ich mich Und wie das Ergebnis dann aussieht, steht ja eh am Anfang noch nicht fest. Du kannst ja auch beim großen Publikumsverlag veröffentlichen und stellst dann aber durch die Zusammenarbeit fest, na, so dolle ist das aber nicht. Die reden mir in meinen Text rein, durch das Lektorat. Das Cover gefällt mir nicht wirklich. Ich habe zwar leise protestiert, es hat wenig genützt. Die machen ja gar nichts für mich. Ne? Das kann im schlimmsten Fall durchaus auch beim Verlag passieren, ob groß oder klein. Genauso, du hast es ja angesprochen, der Vorteil, glaube ich, schon beim Self-Publishing ist, du hast dein Buchprojekt fertig geschrieben. Du kannst es theoretisch eine Woche später hochladen auf diesen Plattformen, die ja extrem hoch frequentiert werden, so unterschiedlich sie sicherlich auch sind. Ich würde sagen, das Self-Publishing hat sich durchgesetzt. Also das ist ein ganz wichtiger Bestandteil im Buchmarkt. Das sagen ja auch die Verkaufszahlen, die ab und zu zum Beispiel schreibende Menschen auch veröffentlichen. Aber auch das hast du vorhin angesprochen. Ich schreibe einen guten Roman, ich kann mich um mein eigenes Korrektorat dafür kümmern, aber ein Lektorat wäre schon ziemlich cool. So, das kannst du ja beheben, indem du eine Außenlektorin dir an Bord holst, aber das kostet natürlich auch was. So, dann muss die Zusammenarbeit auch funktionieren. Und dann ein Punkt, der mag jetzt nicht entscheidend sein, aber ich stelle das schon in den letzten Jahren fest, was viele unterschätzen, ist das Cover. Weil das Cover ist ein Hingucker, na, ob es im Netz ist, digital, oder im günstigsten Fall in einer Buchhandlung als Printausgabe ausliegt. Und es gibt viele Cover, wo ich den Eindruck habe, dass die schreibenden Menschen sich nicht wirklich damit beschäftigt haben. Die haben was genommen, was zum Beispiel umsonst war. Ne, gibt's ja genug Vorlagen, die rechtefrei sind, die kannst du dann nehmen. Und es sind einfach viele Faktoren. Da musst du als Autorin gucken, möchte ich mich überhaupt damit beschäftigen oder gebe ich das ab? Ich glaube aber, die entscheidende Frage, auch das hast du angesprochen, wenn wir unser Genre nehmen, Krimi, Thriller, das hemmt fast jeden Monat im Schnitt 150 Neuerscheinungen im Durchschnitt auf. In manchen Monaten 220, in manchen Monaten 90. So, uns entgehen ja aber immer noch ein paar. Das sind alles von klassischen Verlagen Printausgaben. Wie viele Self-Publishing, E-Books oder auch im Print, ne, das kannst du ja auswählen als Autor, gibt es noch zusätzlich. Also das ist eine riesen Anzahl. So, das heißt, du musst dich sichtbar machen, du musst dein Buch sichtbar machen. Das ist eine Herausforderung, eine große Aufgabe. Als letztes, ganz wichtig, ich glaube, der Ruf von ich verlege mein Buch selber ist deutlich besser geworden. Denn jeder, der mit Zahlen umgehen kann, wird feststellen, wenn meinetwegen bei klassischen Verlagen pro Monat 150 Printbücher veröffentlicht werden, aber ich sag mal 1000 Menschen pro Monat einen Roman schreiben, dann ist klar, die können nicht plötzlich auch noch zu diesen 150 dazukommen. Und dafür ist Self-Publishing gut. Das ist eine schnelle, direkte Form. Du hast viel in der Hand und in Riesenunkosten musst du dich ja nicht stürzen. Du musst ja jetzt nicht von deinem Buch, wenn du das über das E-Book hinaus auch als Printausgabe anbieten willst, musst du ja nicht 1000 Stück drucken. Heute im Books-on-Demand-Verfahren legst du dir vielleicht 30 hin, dann kannst du auch mal eine Lesung in deiner örtlichen Buchhandlung machen, bietest die an zum Verkauf. Sehr, sehr vielfältig.
Ja, ich habe ja auch einige Jahre als freie Lektorin gearbeitet und Autoren und Autorinnen begleitet auf dem Weg zum fertigen Buch. Das waren fast ausschließlich Self-Publisher tatsächlich, die eben genau eine Außenlektorin gebraucht haben für ihre Projekte. Und was mir da auch aufgefallen ist, ist, dass es auf jeden Fall Qualitätsunterschiede gibt. Und das sieht man ja auch als Leserin, also bei den selbst publizierten Büchern. Oftmals, du hast es schon gesagt, mit dem Ruf, der sich Gott sei Dank verbessert hat, ich finde, es ist immer noch so, wenn du manchmal ins Feuilleton guckst oder auch in irgendeine andere Berichterstattung. Diese Self-Publishing-Bücher, die werden komplett verteufelt oder wird gesagt, das ist ja alles mit KI geschrieben und so. Das stimmt so einfach nicht. Also da gibt es definitiv solche und solche und ich würde schon sagen, der Großteil ist eben vernünftig. Und man merkt aber natürlich auch beim Lesen relativ schnell, wer Geld in die Hand genommen hat für ein vernünftiges Lektorat und Korrektorat oder auch ein Cover, du hast es angesprochen, so wichtig. Ich finde auch, ein Cover ist immer klar Geschmackssache, haben wir in der letzten Folge ausführlich drüber gesprochen. Aber man sieht ja doch, ob es hochwertig ist, ob es eben angefertigt ist oder ob es mal eben in einer halben Stunde mit Canva zurechtgeschustert ist selber von jemandem, der vielleicht nicht viel Ahnung hat. Und dafür gibt es ja Profis auch. Und das, aber ja, das kostet leider Geld. Auch ein gutes Lektorat kostet Geld. Und das ist eine Kosten- und Budgetfrage. Das stimmt, was du sagtest. Man muss für die Herstellung nicht im Voraus jetzt irgendwie sich in absolute Unkosten stürzen. Trotzdem summiert sich das schnell auf mehrere tausend Euro, die man da hat. Um nochmal zu dem Positiven auch zu kommen, was ich persönlich als Leserin eben auch mag, ist, dass die Auswahl an selbstpublizierten Büchern so riesig ist und auch als Leserin mit kleinem Budget kann man da wirklich viel finden, ne? Weil die sind halt oft als E-Book, die sind oft günstiger dann auch, die werden für 2-3 Euro angeboten oder eben bei Kindle Unlimited beispielsweise im Abo, wo man ja auch irgendwie für 10 Euro oder so im Monat unendlich viele Bücher lesen kann, da sind die dann eben auch mit drin. Das finde ich schon ganz gut. Wenn wir jetzt auch mal zu erfolgreichen Thriller-Autoren und Autorinnen kommen aus dem Self-Publishing, wessen Thriller ich wirklich immer wieder auf TikTok und Instagram sehe, sind die von Saskia Kalten. Die hat, habe ich jetzt auch mal recherchiert, laut ihrer Website schon 100.000 Leser und Leserinnen erreicht. Und wer tatsächlich, muss man hier auch auf jeden Fall nennen, vor 20 Jahren als Self-Publisherin angefangen hat, ist ja Nele Neuhaus. Das finde ich immer noch so eine tolle Erfolgsgeschichte. Und ihr Erfolg als Self-Publisherin hat sie dann eben zu einem Vertrag beim Ullstein Verlag geführt und auch dazu, dass sie ja heute Millionen Bücher verkauft und bis heute eine der größten Spannungsautorinnen in Deutschland ist.
Das ist, finde ich, ein gutes Beispiel. Ich habe mal vom Ullstein Verlag gehört, dass Nele Neuhaus ihren ersten Roman fertig hatte. Dann hat sie den ja als Self-Publisherin vermutlich mehrere hundert Male drucken lassen und hat den örtlichen Buchhandlungen, ich glaube damals Taunusgebiet, also Frankfurter Raum, angeboten. Und ich weiß vom Ullstein Verlag, dass eine Buchhändlerin von diesem Roman geschwärmt hat und tatsächlich an den Ullstein Verlag rangetreten ist und gesagt hat, hier, guckt euch das mal an, diese Frau kann schreiben. Das Buch ist auch tauglich für den großen Markt. Also es gefällt nicht einfach mir und es berührt nicht nur bei mir irgendwas, sondern meine Leserinnen finden das klasse. Und so ist das zustande gekommen. Und es gibt ja auch Beispiele. Im Hemmet gibt es tatsächlich zwei Autoren, also im Hemmet vertreten natürlich, genau wie, ich glaube, mein Kollege Robert ist da drauf gekommen durch die andere Krimi-Buchhandlung Miss Marple in Berlin. Eine Autorin, Lotte Bromberg, die von sich aus wohl gesagt hat, ich habe gar keine große Zeit, keine große Lust, mich an Verlage zu wenden. Ich gründe meinen eigenen Verlag, den Mehrmel Verlag, nicht um jetzt Bücher von anderen Menschen zu bringen, sondern einfach meine Romane. Das sind dann 3 geworden bisher. Etwas Ähnliches macht aus der letzten Zeit Carla Kalkbrenner, auch eine Berliner Autorin, die ihre 4 Romane in ihrem eigenen Verlag veröffentlicht hat. Und wie gesagt, ganz wichtig, bei diesen beiden ist es so, die wollen jetzt nicht andere Romane von anderen Autoren, Autorinnen verlegen, sondern die sagen, wir brauchen einen Namen, wir brauchen eine ISBN, eine Bestellnummer, die Bücher müssen gelistet sein. Ja, auch das ist eine Möglichkeit. Diese Vielfalt ist definitiv eine Bereicherung. Qualitätsunterschiede hin und her, das sehe ich auch so. Ich glaube auch, dass es vielleicht, wie soll ich sagen, wenn du bei einem Verlag, ob nun klein oder großer Couleur, landest mit deinem Manuskript, die nehmen das an, dann geht ja eine kleine Maschine, die kommt ins Rollen. Du wirst ein Lektorat haben, es wird irgendwann über dein Cover gesprochen, wie groß, ob was passiert, Werbung etc. So, wenn du aber Self-Publishing machst, dann musst du dich eben mit so Sachen wie Lektorat beschäftigen und da kann ich mir zum Beispiel vorstellen, dass es für einen Mensch, der seinen Roman gerade fertig geschrieben hat oder vor einiger Zeit fertig geschrieben hat, ja, dass es so eine Art Selbstverständnis gibt, so der schwierigste Weg ist geschafft. Mein Roman ist geschrieben, der ist jetzt fertig, ich halte ihn für gut, ich verlege den jetzt selbst, egal in welcher Form. Und aus meiner Erfahrung sage ich, ein Lektorat von außen, eine Stimme von außen, die auch eingreifen darf und eingreifen kann, das sind Plot angeht, ist immer hilfreich. Also selbst große Autoren und Autoren, die bei großen Verlagen sind, die große Auflagen haben, danken eigentlich fast immer im Nachwort oder in der Danksagung dem Lektorat. Ich glaube, es ist eine Veredelung, eine Verbesserung. Und jeder, der mal, da nehme ich mich überhaupt nicht aus, im Gegenteil, wenn ich eine E-Mail schreibe, die eine DIN A4-Seite ausgedruckt hat, dann habe ich meistens mindestens 2 Fehler da drauf. Das ist einfach schnell schreiben. Ich möchte es losschicken. Es ist schon, das nächste steht an. Und ein Korrektorat. Mein Kollege Robert ist da exzellent drin. Ich bin immer wieder erstaunt, was der findet. Und gerade, das kennt auch, glaube ich, jeder, der schreibt, der mit Texten, mit Wörtern zu tun hat. Die Sachen, wo du gar nicht mehr rüber guckst, weil es ist ja eh klar und da machst du keine Fehler, da ist dann auch noch ein Fehler drin. Also schon viel Arbeit, aber wie gesagt, man kann sich ja Hilfe holen.
So ist es. Ein richtiges professionelles Lektorat oder Korrektorat wird auch nicht ersetzt von ChatGPT. Also gerade auch das Korrektorat auch, aber gerade auch das Lektorat auf keinen Fall. Ne? Also da ist es eben wirklich wichtig. Und was man auch noch sagen muss, ist, dass es natürlich auch bei den Verlagsveröffentlichungen auch Qualitätsunterschiede gibt. Da kann man jetzt auch nicht sagen, jedes Buch, was bei einem großen oder kleinen Verlag veröffentlicht wird, ist top. Da findest du keinen Rechtschreibfehler drin oder kein Plothole oder so. Letztendlich arbeiten daran ja eben auch Menschen und Menschen machen auch mal Fehler und deswegen gibt es natürlich auch da Qualitätsunterschiede. Christian, du hast es jetzt schon angesprochen, dass viele Self-Publisher oder es ist ja auch klar, vor allem über E-Books auch verkaufen und ihr Geld machen. Ich hatte jetzt auch mal herausgefunden irgendwie, dass die, hat man nach einer Zahl geguckt, so Schätzungen liegen bei 30-34% aller E-Book-Verkäufe weltweit, also dass die von Self-Publishern sind. Nun hast du ja eine klassische Buchhandlung, wie wir alle wissen. Self-Publisher haben ja auch keine Vertriebsabteilung, ne? Die sind auch selbst irgendwo ihr Vertrieb, ihr Außendienst und müssen sich darum kümmern, dass ihre Werke in den Buchhandlungen landen, um dann vielleicht irgendwann mal so eine Erfolgsgeschichte wie bei Nele Neuhaus eintreten zu lassen. Was würdest du sagen, wie viel, wenn man das überhaupt so beziffern kann, wie viel Prozent deiner Bücher sind aus dem Self-Publishing?
Es mag verheerend klein klingen, aber die Zahl dürfte so bei 1% liegen.
Okay, aber immerhin.
Genau. Das sind zum Beispiel die von mir angesprochenen Lotte Bromberg, Carla Kalkbrenner. Dann gibt es noch durchaus einige andere Fälle, aber für die Gesamtheit des Buchbestandes im Hemmet, ich spreche ja dann von Printausgaben, ist das so 1% bisschen drüber. Ich finde, das klingt wenig. 1% ist immer so, na, das ist ja kaum was. Aber das bedeutet in dem Fall ungefähr, dass ich dauerhaft 30 Bücher die im Self-Publishing-Verlag oder im Self-Publishing-Wesen herausgekommen sind, habe und die wir auch genauso gut wie andere Bücher verkaufen. Ganz wichtig ist bei diesen Büchern natürlich, die muss jemand von uns gelesen haben. Wenn du das Buch einfach hinlegst, du wirst immer gefragt, wer ist das? Ich kenne Autor X, Autorin Y, ich habe ihr das gelesen, kennt ihr das? Wenn du dann sagst, nee, ist 1 von 10 Self-Publishing-Büchern, dann müsste das schon sehr glücklich sein, dass jemand reinguckt und das liest.
Das ist auch ein ganz gutes Stichwort, weil das interessiert mich jetzt, ich habe mir das gerade mal so vorgestellt, wie ihr im Laden seid. Kommen denn da manchmal eigentlich auch Autoren und Autorinnen vorbei und sagen, hallo, hier ist jetzt mein Buch, ich würde das gerne mal vorstellen, ich lasse das mal hier. Und das würde mich auch interessieren, nicht nur Self-Publisher, sondern vielleicht auch Verlagsautoren oder schreiben eine Mail und stellen dann ihre Bücher vor und ach, könnt ihr nicht mal hier irgendwie 5 fürs Hemmet bestellen und so. Wie oft kommt das denn vor, Christian?
Also es kommt vor und gar nicht so selten. Und was ich definitiv sagen kann, es hat in den letzten Jahren beidseitig, also Autoren, Autoren, die unter Vertrag beim Verlag stehen, das hat zugenommen, dass sie sich bei uns melden, genauso wie Self-Publishing-Autoren, Autoren. Das sind oft, wie du schon vermutet hast, Erstkontakte per Mail. Hallo, mein Name ist XY, ich habe einen Roman beim XYZ-Verlag veröffentlicht, möchte euch darauf hinweisen, würde mich freuen, wer denn den in euer Sortiment aufnimmt. Das ist so, sage ich mal, Standard, das machen viele. Dann gibt es, das nenne ich immer, gezielte Ansprache, zum Beispiel, weil der Kriminalroman in Berlin spielt oder in unserem Kiez spielt, nochmal präziser, ne, also Kreuzberg zum Beispiel. Oder weil die sagen, ihr seid Spezialbuchhandlung auf Krimi spezialisiert, ihr habt den Ruf, auch ein bisschen auf außergewöhnliche, ungewöhnliche Sachen zu stehen. Mein Roman halte ich dafür für abseits vom Mainstream. Guckt doch bitte mal rein. Das ist so das eine. Und bei den Self-Publishing-Leuten ist es sehr ähnlich. Da ist es oft aber, wer bin ich? Wo verlege ich die Bücher? Also wie kommt ihr als Buchhandlung an die Bücher? Was jemand, der, sage ich mal, wie du im August bei Rowohlt, da brauchst du mir nicht schreiben, ich kann die über einen Rowohlt Verlag beziehen, das ist mir dann klar. Und das gibt's ja dann auch bei einem Buchgroßhändler. Da merke ich deutlich, wie die Self-Publisher-Leute sich auch mit der Buchbranche auseinandergesetzt haben, weil es sind eigentlich immer standardmäßig hinten dran schon, wie könnt ihr das Buch beziehen, was kostet es, wie viele Seiten hat es und auch, ja, warum auch nicht, wie ist eure Gewinnspanne, na, was verdient ihr an dem Buch? Das sind gute Infos, oft auf einen Blick.
Weil du gerade sagst, was verdient man, wenn ein Self-Publishing-Buch gut läuft, dann hat man tatsächlich als Autor, der jetzt irgendwie nicht beim Verlag ist und jetzt keinen großen Vorschuss oder manchmal auch gar keinen Vorschuss bekommt, sondern nur seine 6 bis 10 Cent von jedem Buch, dann hat man tatsächlich als Self-Publisher auch definitiv mehr davon. Ne? Das ist tatsächlich für viele auch ein Grund, die sagen, warum sollte ich jetzt mich irgendwie in der Midlist zum Beispiel von einem kleinen Verlag aufhalten? Sehe ich immer wieder. Im Krimi habe ich es noch nicht so gehört, aber ich sehe es viel im Liebesroman, in der Romance, im Romantasy-Bereich zum Beispiel auch. Das ist dann deutlich lukrativer, auch im Selbstverlag dann zu bleiben. Aber interessant, Christian, wieder sehr, sehr gute Einblicke. Was würdest du denn sagen? Hast du denn für unsere Hörerinnen und Hörer vielleicht auch einen konkreten Buchtipp aus dem Self-Publishing? Wenn jetzt jemand sagt, ach, ich habe irgendwie da noch gar nicht so mich mit befasst, ne? Bin immer nur so in meinen gewohnten Verlagsgefilden unterwegs. Gibt es da vielleicht was, was du empfehlen kannst, auch in der Spannung?
Also die beiden vorhin von mir genannten Autoren definitiv, aber aus neuerer Zeit habe ich mir noch 2 rausgesucht, weil ich finde, dass die auch noch mal mehr mit dem Self-Publishing, so wie wir es gerade besprochen haben oder angesprochen haben, auch zu tun haben. Das eine ist eine Autorin, die unter ihrem echten Namen Kinder- und Jugendbücher erfolgreich veröffentlicht hat und sich dann ein offenes Pseudonym für ihre bisher beiden Kriminalromane genommen hat. Das Pseudonym ist Alma Lund. Und die hat ihr Buch, beziehungsweise bisher sind es ja 2, dem Ullstein Verlag angeboten. Und der hat dann entschieden, wir machen die als E-Books und nicht in Print. Auch das gibt es. Das ist in letzter Zeit auch, glaube ich, von dem geringen Zahlenwissen, das ich da habe, nimmt das zu, dass der Verlag da durchaus mitschwimmt, aber sagt, wir haben keinen Programmplatz in unserer Vorschau oder beziehungsweise wir selber drucken das nicht. Und die Alma Lund hat das in BOD-Verfahren, also Books on Demand, lässt sie die selber drucken. Kleine Stückzahlen, du kannst ja aussuchen, ob du 1 oder 30 oder 50 drucken lässt. Ne? Und die beiden, zweites jetzt, glaube ich, November letzten Jahres erschienen. Das heißt, das Polarkind, das Debüt war das Moorkind. Ja, nicht umsonst macht Ullstein die E-Books. Ne? Das sind psychologische Spannungsromane. Die hat eine feine Schreibe. Ne? Die könnte genauso gut beim Verlag auch im Print sein. Und dann habe ich mir noch jemanden ausgesucht, den ich nicht wirklich kenne. Wohl auch ein Pseudonym, William Clay. Das Buch hat den ungewöhnlichen Titel Aka Becko. Und geht, man kommt in Schmunzeln um die Entführung eines teuren Zuchtkarpfens. Da hat der Autor mich angeschrieben, so wie ich das vorhin erwähnt habe. Und das war eine sehr, ja, humorige Mail. Die hat mich einfach angesprochen. Ich habe ihm zurückgeschrieben, dass ich mir das Buch dann über einen Großhändler bestelle. Habe ich auch gemacht. Da habe ich bisher nur reingucken können. Und das ist, ich erwähne das deswegen, weil das ist schräg mit Niveau. Das ist ein bisschen abgedreht. Aber dafür gibt es ja eine Klientel und er, ne, wenn er das, weiß ich nicht genau, ob er, welchen Verlagen er das angeboten hat, die haben vielleicht gesagt, nee, das ist uns zu schräg oder es ist nicht zu den großen Buchmarkt. Und dann ist es halt ideal und dann sind diese Formen von Anschreiben auch gut. Und das sind, glaube ich, einfach 2 Beispiele, die zeigen, es kann einfach nicht jeder Mensch mit seinem fertig geschriebenen Roman irgendwo klassisch bei Verlagen unterkommen. Es gibt ja auch Autoren, Autoren, meine ich, die zum Beispiel erfolgreich bei Verlagen sind, Print wie digital, aber ein Teil ihrer alten Romane werden nicht übernommen und die verlegen sie dann im Self-Publishing, warum auch nicht.
Ja, sogenannte Hybridautoren, das gibt's auch tatsächlich immer mehr. Oder die sagen, ich möchte gerne in 2 verschiedenen Genres schreiben und haben sich eben als Verlagsautoren oder eben auch als Self-Publisherin oder wie auch immer schon Namen gemacht. Und dann sagen sie, aber in dem Genre möchte ich jetzt eben genau das andere machen. Und das ergänzt sich dann wohl auch ganz gut. Also wie schön eigentlich, dass wir da so viele Möglichkeiten jetzt mittlerweile haben. Ne? Das war vor 30 Jahren oder auch vor 20 Jahren noch ganz anders. Es ist alles da zugänglicher geworden und finde ich eigentlich echt eine gute Sache. Und das Schönste daran ist ja auch, die Leserschaft kann am Ende schauen, was möchte ich eben wirklich lesen.
Es ist auch so, dass zum Beispiel wirklich große, namhafte Autoren und Autoren mit einer großen Backlist, also vielen Backlist-Titeln einer Serie, da kannst du das Buch nicht mehr zum nächsten Tag bestellen über deine Buchhandlung, sondern es dauert 3 bis 7 Werktage, weil diese Auflagen gehen inzwischen teilweise in Books on Demand über, weil kein Verlag kann sich mit jedem Buch leisten, sich 1.000, 3.000 Exemplare noch hinzulegen. Ne, beste Beispiel ist zum Beispiel Philip Kerr, ein vor ein paar Jahren verstorbener britischer großer Autor mit 11 Romanen, glaube ich, um Bernie Günther, Berlin spielen teilweise. Und früher waren es ganz normale Rowohl-Taschenbücher, das sind es heute auch noch. Aber ein Teil ist inzwischen ins BOD-Verfahren abgewandert. Kannst du genauso bestellen, sind ein Tick teurer. Du kannst die von der Qualität quasi nicht mehr unterscheiden. Das machen auch große Verlage wie hier. Wie gesagt, Rowohlt, das macht Suhrkamp mit einem Teil seiner Bücher. Und genau dieses Verfahren nutzt du als meinetwegen Neulingsautor ja auch bei deinem Debüt, wenn du das selbst verlegst. Ne? Du gibst das bei BOD oder anderen in Auftrag, sagst, wie viel du haben willst, welche Papierqualität. Von daher ist dieses, ja, ich verlege mein Buch selbst, weil keiner will es haben. Sorry, das ist Steinzeit. Das war vielleicht mal vor 100 Jahren so. Und ganz wichtig, und ich glaube, da steht unser Podcast auch ein bisschen dafür, mit solchen Vorurteilen kann man rigoros aufräumen. Ich habe mit einem Autoren gesprochen, der möchte nicht, dass sein Name genannt wird. Der war früher bei einem großen Publikumsverlag. Der war da auch zufrieden. Dann hat das Lektorat gewechselt. Dann war er nicht mehr zufrieden. Dann hat er einen anderen Vertrag angeboten bekommen. Wäre für ihn eine Verschlechterung. Und der macht heute komplett alles alleine. Hat ein professionelles Außenlektorat, immer noch ein professionelles Außenkorrektorat. Hat jemanden, der ihn die Cover gestaltet, die auch immer etwas mit den Titeln zu tun haben. Und die kriegst du eben nur, kannst du auch über einen Buchgroßhändler als Buch bestellen, als Papierbuch. Aber sein Erfolg ist inzwischen, wie er sagt, quasi genauso wie mit dem ersten wirklich guten Dreibuchvertrag. Also die haben ihm 3 Romane abgekauft für ganz ordentlich Geld. Und er sagt, er verdient heute das Gleiche in Grün. Na, das ist nur ein Beispiel.
Das ist auf jeden Fall eine fantastische Geschichte. Und wie du richtig sagst, das nimmt ja dann auch, wenn man solche Geschichten hört oder wenn wir eben auch hier im Podcast darüber sprechen, dieses Stigma, ne, was eben manche dann doch noch immer dem Self-Publishing auch aufdrücken und diesen Stempel.
Es gibt auch noch eine Sache. Oft hat eine Absage von einem Verlag ja auch gar nicht etwas mit der Qualität des Romans oder des Buchstoffs zu tun. Aber für mich ein Beispiel, historische Kriminalromane waren vor 10, 15, 20 Jahren eminent erfolgreich in Deutschland. Und heute scheint es so zu sein, die werden immer noch gelesen und in diesen Stückzahlen gekauft, aber nicht mehr als historischer Kriminalroman, sondern als historischer Roman. Das ist ja eigentlich nur das Label ändert sich. So habe ich gehört und so sind auch meine Erfahrungen. Wenn du jetzt aber eine erfolgreiche Autorin von historischen Kriminalromanen und willst die Serie ja auch so lassen oder in deinem Metier historischer Kriminalroman bleiben, dann wird vielleicht der Verlag sagen, nee, wir labeln das nur noch als historischen Roman. Du sagst, nee, will ich aber nicht. Dann machst du das eben in Zukunft selber und wenn es läuft, dann ist das doch vollkommen in Ordnung.
Absolut. Ich kann euch zum Schluss noch den Psychothriller Das Versteck von Rebecca Stoke empfehlen. Den habe ich tatsächlich vor knapp 4 Jahren im Urlaub gelesen und das ist mir direkt in Sinn gekommen, als ich mich auf die heutige Folge vorbereitet habe, weil ich hatte damals nachgeguckt, ich dachte, die Autorin sagt mir gar nichts und dann habe ich das recherchiert und habe gedacht, okay, eine Self-Publisherin, spannend. Und die hat auch ziemlich viel Output, also da kommt jedes Jahr mindestens ein Buch. Und da geht es tatsächlich um Bestseller-Autorin Audrey, die in den Sümpfen Louisianas, geiles Setting, ein Haus von dem mysteriösen Brandon gemietet hat. Und eigentlich würde man denken, das ist doch die optimale Kulisse zum Schreiben, doch dann erfährt sie von einer Leiche in den Sümpfen. Und das ist mir wirklich sehr in Erinnerung geblieben und kann ich euch empfehlen, wenn ihr auf Psychothriller steht. Welche Bücher von Self-Publishern habt ihr denn bereits gelesen, die euch gut gefallen haben? Schreibt sie uns doch gern mal und wir teilen sie in der nächsten Folge mit der Community. Jetzt kommen wir zu 2 Stimmen, ein Buch alias Krimiduett Buchclub. Einmal im Monat stimmt ihr für ein Buch ab und das besprechen wir dann hier, natürlich ohne uns vorher dazu ausgetauscht zu haben. Diesmal ist es Good Night Pretty Girl von Alex Finley. Christian, erzähl uns doch mal bitte kurz, worum es dabei geht.
Vorab möchte ich sagen, für mich das erste Buch von diesem Autoren, amerikanischer Autor, in deutscher Übersetzung gibt es, glaube ich, 3. Es sind alles eigenständige Standalones und Good Night, Pretty Girl. Beginnt mit einer Szene, Silvester 1999. Es gibt einen Überfall auf eine Videothek. Bei diesem Überfall werden 3 junge Frauen getötet. Eine 4. überlebt. Dann ein kurzer Zeitsprung ins Jahr 2014, also 15 Jahre später. In einer Eisdiele werden drei Teenager ermordet. Durch eine bestimmte Begebenheit, die ich hier nicht verraten will, schnell klar, dass es sich um einen und denselben Täter oder die Täterin oder Tätergruppe handelt. Das Buch wird, das fand ich sehr interessant gemacht, wird aus drei Perspektiven erzählt. Da haben wir zum einen mal die Ermittlerin Sarah, eine FBI-Agentin, die übrigens im achten Monat schwanger ist. Das spielt auch eine bestimmte Rolle. Dann haben wir Chris, der ist Rechtsanwalt und auch, nicht unwichtig, Bruder eines Tatverdächtigen. Und als dritte wichtige Figur haben wir Ella. Ella ist Therapeutin und Überlebende von diesem ersten Überfall aus dem Jahr 1999. Und in wechselnden Abschnitten, Kapiteln wird die spannende Geschichte dann vorangetrieben.
Du hast es gerade jetzt schon angesprochen. Wie hat dir denn, also dass es die drei Perspektivfiguren gibt, wie fandest du denn die Figurenzeichnung durch den Thriller hindurch?
Also ich fand sie, unabhängig jetzt von den einzelnen Figuren, wirklich sehr sichtbar. Also ich hatte sofort Bilder vor Augen, wie sehen die Leute aus. Sehr angenehm habe ich gefunden. Sie waren wirklich, fand ich, sehr fein ausgezeichnet. Beispiel, jeder von diesen drei erzählt und spricht auch anders. Das ist etwas, was mir immer gut gefällt, weil nicht jede Romanstimme sollte zu mir im gleichen Ton und Tonfall sprechen. Es ist eine gute Mischung aus, was war früher, also du erfährst immer mehr, wer sind diese drei eigentlich, was haben sie mit der Geschichte zu tun. Es gibt Zeitwechsel, Perspektivwechsel. Also das sind handwerklich, finde ich, auf der einen Seite, auch wenn es wie Verlagswerbung klingt, sehr flüssig zu lesender Spannungsroman. Trotzdem, finde ich, hat er durchaus seine feinen Zeichnungen und Tiefen.
Da kann ich zustimmen. Bei mir war es tatsächlich auch so, dass, weil du gerade sagst, flüssig zu lesen, ich fand das Intro total stark, ne? Also wo wir auch in dieser Killer-Silvester-Szene sind. Dann hatte ich so ein bisschen Probleme, dann fand ich so ein bisschen behäbig, als wir quasi die ganzen Figuren kennengelernt haben. Aber spätestens nach dem ersten Drittel wollte ich immer weiterlesen, ne? Dann waren die Charaktere etabliert, man war richtig drin in der Geschichte. Und hatte da wirklich sehr, sehr viel Spaß. Ich mochte die Figuren, also besonders Chris fand ich gut. Ella, muss ich sagen, fand ich manchmal ein bisschen nervig, zumindest am Anfang, aber das ist auch, also ihre ganze Art und Weise, wie sie handelt und wie sie denkt, ist auch nachvollziehbar, ne, warum sie so ist, wie sie ist. Da muss man wirklich sagen, die arme Frau. Interessant fand ich auch FBI-Agent Sarah Keller, die ja wirklich nur Keller genannt wird, was ich irgendwie ein bisschen komisch fand, weil wir sind ja in ihrer Perspektive. Das wäre so, wenn du dich nur selbst immer Koch und ich mich nur Frei nennen würde, was wir ja nicht machen würden. Ne? Wir würden ja von uns selbst als Caroline und Christian sprechen. Aber davon ab ist sie wirklich eine sehr, sehr trockene, eine furchtlose Polizistin, die ja, wie du sagtest, noch dazu im achten Monat schwanger ist mit Zwilling. Und was sie in diesem Zustand so leistet und geleistet hat, fand ich sehr beeindruckend. Vielleicht gehört das auch teilweise ein bisschen, zumindest, ich denke da auch an den Showdown ins Reich der Fantasie. Also muss ich wirklich sagen, wenn ihr gerade hochschwanger seid und euch vielleicht gerade mal so von der Couch zum Bett begeben könnt und dann dieses Buch lest, lasst euch bitte nicht von Agent Keller ein schlechtes Gewissen machen.
Ja, das hast du schön gesagt. Das ist dann schon so ein bisschen Richtung bewegliche Superheldin. Aber ich finde, es ist natürlich ein bisschen over the top, aber es ist auch teilweise zum Schmunzeln. Das sind ja auch manche Dialoge mit ihrem Lebensgefährten. Übrigens, spannend fand ich, dass du das gerade mit, dass man sie nur Keller nennt, erwähnt hast, weil das ist mir jetzt erst wieder eingefallen. Am Anfang hast du ja auch die Kapitelüberschriften mit den Vornamen der jeweiligen Erzähler, Erzählerin. Und bei ihr steht dann eben nur Keller. Und ich habe beim ersten Kapitelüberschrift war mein Gedanke, das spielt jetzt im Keller, weil ich das gar nicht gerafft habe, dass das ihr Nachname ist. Am Anfang auch ein bisschen verwirrend.
Apropos Name, der Autor Alex Finlay, der schreibt ja unter Pseudonym. Ne? Er ist ja ein sehr erfolgreicher Anwalt eigentlich, im Anführungsstrichen echten Leben, in Washington D.C., der schon, Achtung, mehr als 40 Fälle vor dem obersten Gerichtshof verhandelt hat. Also das finde ich echt bemerkenswert. Findest du, Christian, man merkt ihm diese Expertise an?
Ja, ich habe das auch gelesen, finde ich auch sehr interessant. Ich verstehe dann natürlich noch umso mehr, dass er sich im Pseudonym ausgewählt hat. In Good Night Pretty Girl geht es ja jetzt weniger um juristische Fachthemen, aber ich glaube, dass er ein sehr gutes Auge und nicht nur ein Auge hat, sondern er kann das umwandeln in sehr gute Beschreibungen, zum Beispiel von Ermittlungsarbeit, Polizeiarbeit, Zusammenarbeit von Polizei, Staatsanwaltschaft. Und das eben nicht als trockene juristische Sachthemen, sondern das ist ja so in die Story eingebaut. Sehr angenehm spürbar.
Er wurde ja auch von der britischen Tageszeitung The Sun schon mit Harlan Coben, den wir ja auch hier gut kennen und schon über den viel gesprochen haben, verglichen. Findest du, er kann es in Sachen Plot-Twists und überraschenden Turns mit Coben aufnehmen? Beziehungsweise wie gefielen dir die Plot-Twists und dann auch die Auflösung in diesem Thriller?
Also das ist ja von Anfang an klar, dass es so ein Buch ist, wo es um überraschende Endungen, Wendungen geht. Von daher finde ich den Vergleich, der gehört in eine Schublade mit Harlan Coben, ne, positiv gemeint, finde ich schon passend. Bei Good Night Pretty Girl ist es so, ich werde mich, glaube ich, noch in ein paar Jahren erinnern, wo ich das gelesen habe, aber an bestimmte einzelne Szenen eher weniger. Ich glaube, das ist einfach in die Rubrik, das ist sehr spannende Unterhaltung. Wenn du das Buch liest, unterhält es dich und ein hohes Lob von mir. Aber jetzt schon mit einem gewissen Abstand vom Lesen her betreffend, sage ich, das vergeht auch wieder. Das ist in Teilen, glaube ich, aber auch bei Harlan Coben so. Also das meine ich gar nicht abwertend oder vergleichend, sondern das ist einfach, das ist diese Art Spannungsliteratur, wo du weißt, das, was du liest, liest du, aber es wird noch 3, 5 oder 7 überraschende Wendungen geben. Und das Ende, ne, ist natürlich, das ahnt jeder, mehr als nur hochdramatisch, ne, weil die Figuren zusammengeführt werden, die Fäden plus noch überraschende Fäden. Aber ich finde, dass die Erwartungen eben auch genau erfüllt werden.
Bei mir war es so, das muss ich mal kurz ein bisschen ausholen. Ich mache mich ja gerne darüber lustig oder verdrehe insgeheim die Augen, wenn Leute sagen, ah, ich wusste schon ab Seite 2, wie die Story ausgeht oder wer der Killer ist. Und dann sage ich ja immer herzlichen Glückwunsch oder wer es glaubt, wird selig. Aber ich muss hier wirklich sagen, ich wusste nach etwa 15% des Buches, also wirklich sehr, sehr früh, wer der Täter ist. Das war nur so ein Nebensatz, aber der hat mir irgendwie alles verraten, hat es Klick gemacht in meinem Kopf und ich hatte eine super, super, super starke Vermutung und die wurde dann auch bestätigt am Ende. Trotzdem, und jetzt komme ich zum Positiven, ich muss sagen, ich fand das Buch wirklich gut und es hat dem keinen Abbruch getan, dass ich das eben rückblickend wusste. Und ich finde, das ist ja auch ein großes Kompliment für das Buch und auch für den Autor. Gab es denn von deiner Seite noch irgendwas, was dich gestört hat?
Also nicht so, dass es mir jetzt einige Zeit nach dem Lesen noch im Hinterkopf geblieben ist. Wie gesagt, dieses hochdramatische Ende, was ja vollkommen klar ist, dass das kommen muss, fand ich dann schon so ein Stück over the top. Aber auf der anderen Seite war ich auch nicht enttäuscht oder fand es schlecht, weil das war zu erwarten. Diese Art Krimis sind gnadenlos auf den Plot gebürstet. Da muss was passieren, da müssen deine Erwartungen erfüllt werden. Trotzdem muss noch was Neues dazukommen. Wenn dich das in dem Moment, wo du Bock auf sowas hast, erwischt, dann ist es ein cooles Buch, keine Frage.
Und ich finde auch dadurch, dass es eben auch wirklich viel Ermittlungsarbeit gab, die du ja auch genauso im Kriminalroman hättest haben können, dadurch, dass wir dann so ein wirklich Hochspannungsende hatten, also einen richtigen Showdown, den man sich auch filmisch wunderbar vorstellen kann, hat das wirklich gut gepasst und ist dann auch nochmal diesem Label Thriller irgendwie auch gerecht geworden. So, Christian, dann kommen wir jetzt zu unserer Bewertung. Ein Muss in jedem Krimi-Bücherregal, kriminell gute Unterhaltung, solider Krimi mit vielleicht auch kleinen Schwächen. Kann man, muss man aber nicht oder Finger weg. Was würdest du sagen?
Es fällt mir hier ziemlich leicht. Kriminell gute Unterhaltung trifft es für mich auch wirklich. Besser kann man eine Kategorie nicht benamsen und beziffern. Ich war unterhalten. Es ist handwerklich gut. Es sind gute Figuren. Das ist für mich kein Kultbuch. Das wird nicht in 10 Jahren, wenn ich dann auf meine einsame Insel fahre, wird es nicht zu den 100 legendärsten Romanen gehören. Aber wie viele gute Musikstücke habe ich in meinem Leben gehört, die nicht unter die Top 10 gehören? Also kriminell gute Unterhaltung.
Diesem Urteil schließe ich mich an. Auch für mich war es kriminell gute Unterhaltung. Ich hätte es auch gut gefunden, wenn wir zu kurz über die Übersetzung sprechen, wenn tatsächlich Good Night Pretty Girl als Phrase, als Ausspruch geblieben wäre und das nicht übersetzt worden wäre. Weil ich glaube, das können wir unserer Leserschaft auch durchaus zutrauen, dass sie das einordnen kann und so viel Englisch kann. Ansonsten aber natürlich auch wunderbar übersetzt, wunderbarer Thriller, den man sehr, sehr gut lesen kann, der, glaube ich, auch viele Menschen anspricht. Also wenn ihr da was wirklich sehr Solides, kriminell gute Unterhaltung eben sucht, dann seid ihr mit diesem Buch auf jeden Fall gut bedient. Ja, und welchen Krimi oder Thriller wir im April lesen und aus welchen Büchern ihr dann auch für den Mai schon wählen könnt, das verkünden wir am Ende der Folge. Es ist Zeit für unsere neuen Krimis, Thriller und Spannungsromane im Monat März. Und da geht's wieder richtig zur Sache, Christian. 222 Novitäten sind gemeldet und es sind so viele interessante Titel dabei. Von Newcomern, aber auch von absoluten Top-Autoren, sowohl aus Deutschland als auch international. Da merkt man doch wirklich, dass Messemonat ist, oder?
Ja, definitiv. Und zwar nicht nur wegen der Anzahl, sondern es ist auch eine viel höhere Anzahl an unterschiedlichen Verlagen als sonst, weil jeder möchte etwas herausbringen zur Leipziger Buchmesse. Es ist mir auch wirklich schwer gefallen, mich auf drei zu fokussieren. Und im zweiten Schritt hätte ich, sage ich jetzt mal nur um eine Zahl zu nennen, hätte ich noch 15 weitere nennen können. Aber es ist ja schön, ich mag das auch manchmal, mich schwer zu tun, was wähle ich aus, sei es im Laden dann, wenn ich es mit nach Hause nehme und wirklich und ganz lese oder jetzt bei unseren jeweils drei Tipps. Es ist nicht die Qual der Wahl, sondern die Highlights der Wahl.
Ja, das schließe ich mich an. Und wir hatten ja auch in der, ich glaube, es war die vorletzte Folge, also die Januar-Folge, schon über unsere Top-Novitäten im ersten Halbjahr 2026 gesprochen. Und bei mir waren da auch mit All Your Pretty Lies, Fünf Fremde und giftiger Grund gleich drei März-Titel dabei. Also daran sieht man auch, was für ein starker Monat der März ist. Falls ihr das verpasst habt, wir hatten da auch noch weitere tolle Tipps, hört da gern nochmal rein. Aber Christian, worauf freust du dich denn sonst so bei dieser Fülle an Auswahl, wie du es gerade auch schon gesagt hast? Starte doch gern mal mit deinem ersten Pick.
Anfang März ist von der deutschen Autorin Sophie Sumburane bei Nautilus der Roman Keine besonderen Auffälligkeiten erschienen. Ein eigenständiger Kriminalroman von ihr, ich glaube der dritte insgesamt. Wie gesagt, wichtig, aber eigenständig. Und ich glaube, die Besonderheit in diesem Roman ist, dass sie einen wahren Fall aufnimmt, den es um das Jahr 1989 in Brandenburg gab, mit riesigem Medieninteresse um den sogenannten Rosa Riese. Damals hat dieser Mensch 5 andere Menschen umgebracht im Laufe von, ich meine, 2 Jahren. Und es gab einen riesen Rummel, anders kann man es nicht nennen, in der Presse, in allen Medien. Wichtig, es war ja damals die Wendezeit, 1989. Ne, das heißt, auch in den Ermittlungen war sicherlich mit mehr Schwierigkeiten als sonst zu kämpfen. Ost-West-Polizei, Zuständigkeit. Ich bin deswegen sehr gespannt auf diesen Roman, weil es eben kein klassisches True Crime Buch ist, sondern die Autorin, ich habe ein Interview vorab gelesen, hat eben erklärt, dass es ihr hauptsächlich auch um die Rolle der Medien und die Bedeutung von Medien auch in puncto Ermittlung, Ermittlungsdruck ging. Auch ungewöhnlich ist, dass es nochmal eine Verfilmung, es gibt zig Dokumentationen zu diesem Fall schon seit vielen Jahren, aber in der Mediathek der ARD kann man eben auch einen Film nochmal sehen, an dem sie, die Autorin, die Sophie Sumburane, auch mitgearbeitet hat. Und diese Kombination finde ich einfach spannend und ich kann mich selber noch daran erinnern, auch wenn 1989 schon eine Ecke her ist, aber das war ein über Wochen, Monate, gerade nach der Festnahme von diesen Menschen, beherrschendes Thema in verschiedensten Medien. Jetzt kommt dein erster März-Tipp.
Ja, das klingt auf jeden Fall sehr, sehr interessant und passt ja auch irgendwie ein bisschen, ohne jetzt schon zu viel zu verraten, zum Thema unserer nächsten Folge. Also sehr gut schon mal drauf hingeführt, Christian. Bei mir gibt's, muss ich sagen, heute bei meinen drei Tipps einen bisschen wilden Mix. Da könnt ihr euch auch schon auf was freuen. Ich glaube, so wild war es vielleicht auch noch nie. Aber los geht's mit einem, ich sag mal in Anführungsstrichen, klassischen Thriller beziehungsweise mit Psychospannung. Und zwar ist das Voices von Natalie Chandler. Das ist eine britische Autorin, die als Verhaltenspädagogin arbeitet und das ist ihr erstes Buch, das auf Deutsch erscheint. Und da bin ich sofort hellhörig geworden, weil mich der Plot so ein bisschen erinnert an Manchmal lüge ich von Alice Feeney. Das ist vor einigen Jahren erschienen und das hat mir aber sehr, sehr gut gefallen damals. Es geht um Folgendes. Tamsin ist Psychiaterin, Ehefrau und Mutter und sie liegt im Koma. Sie kann nicht mal den kleinen Finger bewegen. Was aber niemand weiß, sie bekommt alles mit. Und als Psychiaterin weiß sie auch, dass diese Art von Dornröschenschlaf sie vor einer besonders traumatischen Erinnerung schützen soll. Als ihr Mann sie aus dem Koma erwecken will, beginnt ja ein Wettlauf gegen die Zeit, so kann man es sagen. Denn, so heißt es im Klappentext, und da bin ich sehr gespannt, warum das so ist, wenn sie ihre Tochter wieder in die Arme schließen will, muss sie sich an dieses traumatische Ereignis erinnern. Und das ist Anfang März bei Knauer erschienen.
Der Titel, den du gerade genannt hast, der ist mir auch beim Durchblättern virtuell der März-Nobis aufgefallen und tatsächlich jetzt ohne jeden Witz oder Übertreibung auch mit dieser spannenden Detailfrage, ne, warum muss sie das tun? Von daher haben die Klappentexter da anscheinend ja sehr gut gearbeitet, wenn uns beiden das Lust drauf gemacht hat. Ja, worauf ich mich freue, diese Tage erschien eine französische Autorin, Claire Galland, mit dem spannenden Titel Die Geschichte des Krimis. Es ist eine Graphic Novel beim Splitter Verlag. Die Zeichnungen kommen von Sandri Quirion, in Frankreich bereits veröffentlicht. Und es ist tatsächlich die Geschichte des Krimis, des Kriminalromans, die letzten 150 Jahre betreffend, als Graphic Novel dargestellt. Das finde ich so ungewöhnlich, dass es allein deswegen schon mein Interesse geweckt hat. Ich bin jetzt nicht unbedingt der Comic-Graphic-Novel-Fan, kenne mich da auch viel zu wenig aus, aber diese Idee finde ich spannend. Vor allen Dingen bin ich auf die Umsetzung, die Bilder gespannt. Dann, wie immer bei solchen Sekundärwerken, meine erste Frage, was wird ausgewählt? Was wird ausgewählt, es darzustellen? Was wird weggelassen? Stimmt das mit meiner Meinung überein? Und das finde ich einfach schön, weil so wenig in puncto Beiwerk, Sekundärliteratur erscheint, da freue ich mich ja unter anderem deswegen umso mehr drauf. Das ist kurz zusammengefasst mein zweites. Jetzt aber kommt dein zweiter März-Tipp.
Das nächste Buch, dem ich sehr entgegenfiebere, ist tatsächlich ein großer europäischer Roman, der aber auch im Genre Krimi-Thriller angesiedelt ist und historische Ereignisse mit Fiktion verbindet. Und zwar ist das Katharsis des polnischen Autors Maciej Ziembieda. Die Handlung erstreckt sich über 60 Jahre, also von den 20ern bis in die 80er und erzählt von vier Männern. Einmal wäre da Kostas Tousidas, das ist ein griechischer Partisan aus dem Bürgerkrieg, der im Jahr 1949 mit seiner Familie auf die polnische Insel Wolin gelangt und dort eine neue Identität annimmt. Doch seine Vergangenheit verfolgt ihn natürlich weiter. Und dann gibt es da auch noch seinen Sohn Janis. Der ist zunächst Boxer, tritt aber später in den Milizdienst ein und will das Geheimnis um seinen Vater aufdecken. Außerdem geht es noch um einen polnischen zwielichtigen Schmuggler aus Gdynia, der Zwischenkriegszeit, ja, dessen Leben durch Verrat und Krieg sich radikal ändert, und um seinen Schützling, Zulus heißt der, der eigene Wege in der kriminellen Welt sucht. Und die vier kommen dann irgendwann in Niederschlesien zusammen, und zwar dort, wo die Sowjets in einer Uranmine Material für ihre Atombomben abbauen. Ja, und das Buch interessiert mich nicht nur vom Setting, ich habe mich immer auch für die Partisanen, auch während des Jugoslawienkriegs, auch im Studium eben viel damit beschäftigt, aber auch vom Setting natürlich, ne? Und es hat in Polen auch diverse Publikumspreise gewonnen, unter anderem auch den wichtigsten polnischen Krimipreis, was ich schon mal sehr, sehr cool finde. Und muss man auch sagen, nochmal Bezug nehmend auf unsere alte Folge, also die letzte Folge, das Cover ist auch ein echter Hingucker. Und das Buch erscheint am 16.03. im Polente Verlag.
Ja, das finde ich doppelt spannend, weil das war unter meinen letzten fünf. Ich habe mich dann eben für drei andere erschienen und der Polente Verlag ist ja auch spannend, weil er sich auf polnische Literatur, hauptsächlich Kriminalliteratur, spezialisiert hat. Relativ jung, ich glaube jetzt so 2 Jahre existierend. Ja, das Cover kann ich nur beipflichten, hat ja auch einen Hauch Psychedelik dabei, zumindest von der Farbe und der Wirkung. Freue ich mich auch schon, das dann im Hemmet zu haben. Aber wir scheinen heute keine Doppelung zu haben, zumindest bisher. Das finde ich gut. Mein drittes Buch vom März, auf das ich mich freue, wird so in 2-3 Tagen erscheinen, wird den Titel tragen, Die Stockholm-Protokolle, ist von der Autorin, der schwedischen Autorin Moa Berglöf und ihrem schwedischen Autorenkollegen Joachim Zander, erscheint bei dem kleinen, feinen Rowohlt Polaris Verlag, der vorhin schon mal erwähnt wurde. Und da bin ich tatsächlich heiß drauf, weil die Autorin kenne ich nicht, aber Joachim Zander hat vor vielen Jahren, ich glaube so 2017, 2018, 3 Romane schon bei Rowohlt Polaris veröffentlicht. Es war ein Polit-Thriller erster Güte. Ich hatte immer den Eindruck, die sind unter Wert in Deutschland gelaufen. Ich habe wenig Rezensionen gelesen. Also da freue ich mich wirklich, es in der Hand zu haben und mit nach Hause nehmen zu können und lesen zu können. Besonders interessant fand ich, dass sie, die Moa Bergloff, viele Jahre als Journalistin gearbeitet hat, finde ich immer ein gutes Zeichen. Und sie war dann in der Pressestelle des schwedischen Ministerpräsidenten und hat viele Reden für ihn geschrieben. Das ist deswegen nochmal, finde ich, besonders zu erwähnen, weil der Romanplot, so spärlich die Angaben bisher sind, geht um eine Journalistin in Schweden, die einen Skandal um den schwedischen Ministerpräsidenten aufdeckt. Und das passt ja wie die Faust aufs Brillengestell. Da bin ich mir ziemlich sicher, dass das mein kleines Herz erfreuen wird. Jetzt kommt dein dritter.
Ja, das klingt ja auch ein bisschen juicy. Also da hofft man natürlich auch auf so ein bisschen auf Insider-Informationen dann, ne, die sie dann vielleicht hat einfließen lassen. Mal gucken. Ja, bei meiner letzten Neuerscheinung habe ich wirklich mit mir gerungen, was ich wählen soll. Natürlich, ich muss es hier erwähnen, freue ich mich auf Frieda McFadden's neues Buch. Ja, es gibt schon wieder ein neues. Die Ehefrau. Ich werde es auch definitiv lesen. Ich stelle es euch aber nicht aktiv vor. Grund eins ist, dass es sowieso wieder ganz oben in der Bestsellerliste stehen wird. Das heißt, dass dann 6 von 20 Plätzen, ja, also in der entscheidenden Top 20 von Frieda McFadden besetzt sind. Ich glaube, da weinen alle Autoren so ein bisschen ein paar Tränen, die auch im Paperback erscheinen und die es dann vielleicht eben nicht in die Top 20 schaffen. Und dann eben auch nicht den Sticker-Spiegel-Bestseller-Autor bekommen, der ja so, so wichtig ist für Autorinnen und Autoren. Müssen wir vielleicht auch noch mal in einer anderen Folge mal sprechen über Bestsellerlisten ausführlich und warum zum Beispiel auch Vorbestellungen so wichtig sind. Also Frieda McFadden wird wieder eine extreme Präsenz haben, gerade im großen Buchhandel. Grund zwei ist aber auch, dass die Handlung doch extrem nach einem anderen Buch klingt, was ich gelesen habe vor einigen Jahren. Und zwar klingt die nach Verity von Colleen Hoover. Und einige, wer weiß, haben es vielleicht auch gelesen. Und es ist ja auch null schlimm, wenn man wie bei jetzt zum Beispiel meinem ersten Tipp Voices, ne, und manchmal lüge ich von Alice Feeney, man hat mal eine ähnliche Story, man hat mal eine ähnliche Prämisse. Das bleibt ja bei, wie viel Krimis und Thriller haben wir im Jahr 1800, die auf Deutsch allein erscheinen. Das bleibt ja nicht aus. Aber dieses Buch werde ich auf jeden Fall lesen, also von Frieda McFadden, weil ich wissen will, ob es tatsächlich so eine dreiste Kopie von Verity ist, wie es in sehr, sehr, sehr vielen englischsprachigen Rezensionen steht. Oder ob das wieder nur viel Lärm um nichts ist und man der guten Frieda da irgendwas vorwirft, einfach weil sie so erfolgreich ist. Also da werde ich auf jeden Fall berichten. Christian schmunzelt hier schon so ein bisschen.
Das ist ja allein eine spannende Geschichte.
Ja. So, aber nun zu meinem dritten Tipp ganz fix. Hierbei handelt es sich tatsächlich um einen Jugendthriller und zwar um Missing Page, tödliche Worte von Kati Kento. Ich hatte Hotel Ambrosia von der Autorin gelesen und das kann man auch wunderbar als Erwachsene lesen. Und das ist ja auch ganz gut durch die Decke gegangen. Und dieses hier spricht mich vom Klappentext noch mehr an, denn es geht um Toni, die ist 17 und will Autorin werden. Sie reist nach Schottland zu einem Schreibworkshop eines Bestseller-Autors, der dann verkündet, dass er sein gesamtes Vermögen dem größten Nachwuchstalent vererben will. Doch irgendwas stimmt nicht in diesem alten Herrenhaus und als der Workshop eine blutige Wendung nimmt, kann Schlafwandlerin Toni bald nicht mehr zwischen Traum und Realität unterscheiden. Und ich muss sagen, wenn ihr euch das anschaut, das sieht auch wieder fantastisch aus. Das hat eine tolle Ausstattung. Das macht der One Verlag, bei dem das Buch am 30.03. erscheint, wirklich wunderbar. Ihr habt wieder abgestimmt, was wir im Rahmen von 2 Stimmen ein Buch lesen und besprechen werden. Gewählt wurde das Borgia-Porträt von David Hewson. Falls ihr mitlesen oder euren Eindruck mit uns teilen wollt, schickt uns gern eine Mail bis spätestens 2. April. Auch für die übernächste Folge könnt ihr voten und entscheiden, was wir im Krimi-Duett Buchclub lesen werden. Diesmal war ich mit der Vorauswahl dran. Und ich habe mich, Christian, für 2 Neuerscheinungen erschienen und einen etwas älteren Titel mal wieder. Die erste Option, aus der ihr wählen könnt, ist Our Last Resort von Clémence Micaillon, würde ich sagen, eine französische Autorin. Ja, Our Last Resort nicht zu verwechseln mit dem Papa Roach Song Last Resort. Sorry für alle, die jetzt einen Ohrwurm haben, aber ich musste sofort daran denken. Ja, da geht's um die Geschwister Frieda und Gabriel, die eigentlich im Urlaub entspannen wollen. Ja, die haben sich extra in einem abgelegenen Luxusresort in der Wüste Utahs eingemietet. Doch dann wird eine Frau ermordet und der Verdacht fällt auf Gabriel. Und das nicht zum ersten Mal. Frieda ist hin und her gerissen. Kann sie ihrem Bruder vertrauen oder ist er wirklich ein Mörder? Das ist Option Nummer 1. Die zweite ist Das Spiel von Aisling Rawl. Das ist das Debüt einer ziemlich jungen Autorin, das beworben wird als, Achtung, Mischung von Herr der Fliegen, Love Island, also die Reality-Show, und Tribute von Panem. Das klingt schon mal sehr, sehr wild, aber auch interessant. Und es geht um Lilly und eine Gruppe junger Frauen und Männer, die sich im Rahmen einer TV-Show zu Duos zusammenfinden und Challenges überstehen müssen. Nummer 3 ist Ein ungezähmtes Tier von Joëlle Dicker. Ihr könnt uns ja immer schreiben, wenn ihr einen Wunsch habt, welche Bücher oder Autoren wir uns mal genauer ansehen sollen. Und das macht ihr auch, was wir super finden. Und mehrmals kam jetzt tatsächlich schon Joëlle Dicker. Und da Ein ungezähmtes Tier vor einigen Wochen als Taschenbuch herauskam, wir wollen ja auch nicht, dass ihr arm werdet, wenn wir hier immer nur Hardcover vorstellen, passt das sehr gut. Also ein Titel, der quasi auf Deutsch im letzten Jahr rauskam und deshalb auch schon irgendwie, würde ich sagen, als Backlist-Titel gilt. Und Christian, wenn ich da schon das Cover sehe, du hast es bestimmt auch im Hemd, ich finde das so toll, wo wir wieder beim Thema Cover sind. Das erinnert mich auch so ein bisschen an Edward Hopper, obwohl es ja, ich glaube, in Frankreich spielt, ne?
Ja.
Worum geht es überhaupt? Ich erzähle einmal kurz, es geht um einen Juwelenraub, um die 40-jährige Sophie, glaube ich, ist sie, bei der man sich fragt, woher der Reichtum von ihr und ihrem Mann kommt und wie das natürlich auch mit diesem Juwelenraub zusammenhängt. Was sagst du denn zu meinen Vorschlägen, Christian?
Sehr, sehr vielfältig und schön finde ich auch, dass du einen sogenannten Backlist-Titel, also keine Neuerscheinung dabei hast, weil das haben wir schon in ein, zwei Sendungen, wie soll ich sagen, auch ein bisschen zu unserem Credo gemacht, dass nicht nur Neuerscheinungen irgendwie die Sahne auf dem Nudelauflauf sind, sondern Backlist-Titel genauso. Und Joëlle Dicker, ja, mit dem Cover hast du absolut präzise getroffen. Ich hatte an einem Samstag, da war das Taschenbuch neu auf dem Markt, jemanden, der mich gefragt hat, ob ich diesen Roman gelesen habe, habe ich gesagt, andere ja, aber den nicht von ihm. Und da meinte er, ich finde das Cover so schön, ich nehme es mit. Das ist ja ziemlich genau auch dein Eindruck, den du gerade angeteasert hast.
Aber ich muss sagen, Christian, ich bin auch ehrlich gesagt jetzt erleichtert, dass du es noch nicht gelesen hast, weil ich habe dich ja natürlich nicht vorher gefragt und habe aber gedacht, oh, 50-50, er könnte es auch schon gelesen haben. Deswegen gut, dass du es noch nicht in deiner Lektüre quasi mit drin hattest. Umso besser. Aktuelle Infos findet ihr wie immer auch zu der Abstimmung auf unseren Instagram-Kanälen. Dort aber auch per Mail an hallo@krimi-duett.de könnt ihr eben voten und die Abstimmung wird wieder bis etwa Anfang April laufen. Ja, danke für eure Nachrichten, die besonders nach der Coverfolge wieder vermehrt auch eintrudelten. Ich möchte exemplarisch einen Teil der Mail von Dirk vorlesen, über die wir uns freuen dürften. Bei meinem letzten Besuch im Hammett im November wurde ich auf euren Podcast aufmerksam und habe nun alle Folgen teils mehrfach gehört. Für mich eine neue Erfahrung, zumal ich Podcasts bislang eher kritisch gesehen habe. Kurzum, ihr begeistert durch eure wunderbare Art des Dialogs. Kundig, immer tolerant, neugierig, dabei zugleich meinungsstark. Und vor allem seid ihr so entwaffnend humorvoll. Wann lacht schon mal jemand so herzhaft? Nun noch zum Inhalt. Formal ein super Aufbau. Behaltet das bloß bei. Toll auch die Blicke hinter die Kulissen im Literaturbetrieb. Und Sonderlob natürlich für die Shownotes. Ja, danke, lieber Dirk. Und natürlich hat der Dirk dann auch noch einige Vorschläge geschickt. Zum Beispiel, dass wir uns auch mal einen Gast einladen könnten. Aber auch was Themen angeht. Und da kommen tatsächlich auch immer wieder welche von euch, was sehr schön ist, da die natürlich in unseren Themenspeicher kommen und wir die auch fleißig abarbeiten. Zum Beispiel in der nächsten Folge. Da kommen wir zu einem ganz heißen und auch beliebten Eisen, nämlich True Crime. Ja, die Verwandtschaft zum Krimi steckt schon im Namen und natürlich auch im Inhalt logischerweise. Aber es gibt ja auch darüber hinaus, auch in der Literatur, True Crime. Wenn ihr mit Christian über unsere aktuellen Buchempfehlungen fachsimpeln wollt, könnt ihr das im Hemmet in der Friesenstraße tun. Auf der Website findet ihr außerdem alle Bücher, über die wir in der jeweiligen Podcast-Folge reden. Und wenn ihr noch mehr Lesetipps haben möchtet oder euch einen Blick ins Autorinnenleben und auch in den Prozess zur Entstehung meines Debüts, über das ich ja nun endlich offen reden darf, interessieren, dann folgt mir gerne auf Instagram und TikTok. Ihr findet mich unter _carolinfrei. Alle Links, Bücher und Co. findet ihr wie immer in den Shownotes. Wir sagen vielen, vielen Dank fürs Zuhören und wir freuen uns schon auf das nächste Mal.
Ich sage auch Tschüss an alle da draußen und einfach bis zur nächsten Folge. Tschüss. Thank you.